Menschen brauchen Monster. Alles über gruselige Gestalten und das Dunkle in uns. Von Hubert Filser. Woher kommt diese Faszination für Monster? So gut wie jedes Kind fürchtet sich vor ihnen. Es gibt sie seit Tausenden von Jahren. Sie bringen uns als Vampire, Zombies oder gigantische Ungeheuer zum Schaudern. Auch 2019 waren sie in Spider-Man oder der Netflix-Serie Stranger Things eines der beherrschenden Themen der Popkultur. Aber woran liegt das? Der Grund ist schlicht und ergreifend der, dass wir Menschen die Monster brauchen. Sie sind weit mehr als nur irgendwelche beliebigen fiktiven Figuren. Die Monster stehen seit der Steinzeit für unsere intimsten Ängste. Indem sie uns das Fürchten lehren, erfüllen sie wichtige Funktionen. Welche das sind, findest du in diesen Blinks heraus. Blink Nummer 1. Niemand weiß genau, wann und warum die Menschen ihre ersten Monster erfanden. Wohl die meisten von uns hatten als Kind Angst vor Monstern. Zum Glück haben wir irgendwann begriffen, dass es die gar nicht gibt. Aber wer hat diese Ungetüme eigentlich erfunden? Die Spurensuche führt uns 45.000 Jahre zurück in die Vergangenheit. Die bislang ältesten Hinweise auf Monster sind Wandmalereien, die in der Höhle von Chauvet in Südfrankreich gefunden wurden. Die Bilder zeigen neben Tieren auch ein Wesen, das den Oberkörper eines Stieres, dabei aber den Unterleib einer Frau besitzt. Wir Menschen haben uns also bereits in der Steinzeit mit Ungeheuern beschäftigt. Aber weshalb? Diese Frage lässt sich bis heute nicht einwandfrei beantworten. Die steinzeitlichen Malereien zeugen zwar von einer hohen künstlerischen Ausdruckskraft, aber niemand kann genau sagen, was sie bedeuten. In Australien gibt es bis heute Geschichten über die menschenfressenden Ngaiyonangalku, die von den Aborigines des Matu-Stammes überliefert wurden. Der Legende nach lebten diese Monster unter der Oberfläche des Salzsees Lake Disappointment im Nordwesten des Kontinents. Sie sollen spitze Zähne und messerscharfe Klauen gehabt haben. Die Matu und andere Stämme in der Region fürchteten sich vor ihnen und vermieden es daher rigoros, sich dem See zu nähern. Ob irgendjemand genau diesen Effekt erzielen wollte und die Monster deshalb ins Leben rief? Der Archäologe Hermann Parzinger warnt vor Spekulationen. Die französischen Höhlenmalereien befinden sich an einem Ort, der vermutlich große kulturelle oder rituelle Bedeutung hatte, aber entschlüsseln lassen sie sich nicht. Hypothesen gibt es natürlich trotzdem. Vielleicht wurden die ersten Monster beschworen, um andere Menschen zu warnen und zum Beispiel Kinder vor realen Gefahren zu schützen. Der Wissenschaft zufolge machte unsere Spezies in der Steinzeit einen plötzlichen Intelligenzsprung. Die Monstergeschichten könnten erste Anzeichen kultureller Entwicklung gewesen sein. Möglicherweise sollten die Mythen und Legenden den Zusammenhalt innerhalb der Gemeinschaften stärken. Vielleicht standen die Monster für Ängste oder traumatische Erlebnisse, die man in Ritualen oder Zeremonien besiegen oder überwinden wollte. Womöglich waren sie aber auch Vorläufer der Göttermonster des alten Ägyptens, also Versuche, sich mit der Vorstellung höherer und übermächtiger Kräfte zu befassen. Fakt ist, dass die Menschen sich seit über 40.000 Jahren vor Monstern fürchten. Höchste Zeit, sich näher mit ihnen zu befassen. Blink Nummer 2. Es gibt 4 archetypische Formen von Monstern. Von den Mischwesen der Steinzeit über die Fabelwesen des europäischen Mittelalters bis zu den Aliens des modernen Kinos. Eines steht fest: Jede Zeit und Kultur hat ihre eigenen Monster. Es gibt aber Aspekte, die sie alle verbinden. So lassen sich sämtliche Monster, die wir heute kennen, in 4 Archetypen einteilen. Monster aus der Natur stehen für die unberechenbare Kraft eben dieser. Unsere urbane Infrastruktur und der technische Fortschritt verleiten uns mitunter zu der größenwahnsinnigen Vorstellung, wir hätten das Naturreich gebändigt. Monster dieses Typs erinnern uns daran, dass sich die Natur nicht kontrollieren lässt. Eines der imposantesten Beispiele für ein solches Wesen ist das japanische Leinwandmonster Godzilla, das seit seinem Debüt 1954 in zahlreichen Verfilmungen wütete. Anfangs wurde seine Erfindung als Reaktion auf die US-amerikanischen Atomwaffentests am Bikini-Atoll in den 1940er und 1950er Jahren gedeutet. Einer anderen Theorie nach verarbeitete die japanische Popkultur mit dem übermächtigen Ungeheuer die Schrecken der Atomangriffe auf Hiroshima und Nagasaki. In späteren Filmen verteidigt Godzilla Japan gegen ein Monster, das seine Kraft aus der Umweltverschmutzung schöpft. Damit avancierte Ersterer zu einer Art Heldenfigur, die vor einem rücksichtslosen Umgang mit der Natur warnte. Die zweite Art von Monstern wird in den Erzählungen von Menschenhand erschaffen. Diese Geschöpfe bringen uns dadurch zum Schaudern, dass sie plötzlich ein unkontrollierbares Eigenleben entwickeln. Erinnern wir uns an Viktor Frankenstein und seinen künstlichen Menschen, der sich von seinem Schöpfer vernachlässigt fühlt und sich deshalb gegen ihn wendet. In einer psychologischen Lesart könnten Frankenstein und seine Kreatur für die zwei Teile einer gespaltenen Persönlichkeit stehen. Damit wären wir auch schon beim dritten Typus, den inneren Monstern, angekommen. Sie repräsentieren den Versuch des Menschen, das Böse in sich selbst zu begreifen. Der wohl berühmteste Vertreter dieser Art begegnet uns in dem Roman »Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde«. Darin kämpft ein Arzt mit seinem inneren Monster, einem triebgesteuerten Teil seiner Persönlichkeit, der selbst vor Mord nicht zurückschreckt. Und schließlich sind da noch die Monster aus der Vergangenheit. Sie verkörpern die Auseinandersetzung mit existenziellen Ängsten. Vampire zum Beispiel stehen für den Umgang mit zeitlosen Themen wie dem Tod, der Unsterblichkeit und der ewigen Liebe. Ihr Fokus auf die großen gesellschaftlichen Sorgen macht diese Monster besonders wandelbar. So wurde beispielsweise in den 1980er Jahren die Angst vor dem HIV-Virus auf blutrünstige Vampirfilme übertragen. Natürlich sind die Grenzen zwischen diesen Typen fließend. Viele Monster fallen in mehrere dieser Kategorien. Die eigentliche Frage ist doch aber, warum fürchten wir uns so sehr vor ihnen? Blink Nummer 3. Die fesselnde Wirkung von Monstern wurzelt in uralten menschlichen Gefühlen. Der Begriff Monster geht auf das lateinische Wort Monstrum zurück, was so viel wie Mahnzeichen bedeutet. Derselbe Wortstamm steckt auch in den Begriffen Monstrare und Monere, also aufzeigen und mahnen. Doch wovor genau sollen uns Monster warnen? Und wie gelingt ihnen das? Wir haben im vorigen Blink gesehen, dass Monster persönliche sowie gesellschaftliche Ängste widerspiegeln. Monster standen im Laufe der Geschichte immer wieder für das Böse, Hässliche und Unheimliche. Wir haben aber auch gesehen, dass sie unserem komplexen Innenleben als Projektionsfläche dienen. Als solche können sie negative und positive Gefühle, Sehnsüchte und verborgene Fantasien symbolisieren. Interessant ist auch ihre enorme Überlebensfähigkeit. Monstermythen entfalten fast so etwas wie ein Eigenleben. Sie werden geboren und entwickeln sich mit der Überlieferung weiter, ohne sich kontrollieren oder auslöschen zu lassen. Die Giganten der Antike haben nur noch wenig mit den Riesen des Mittelalters, der Bigfoot-Legende oder King Kong zu tun. Trotzdem sind sie wie entfernte Verwandte desselben ungeheuerlichen Urtyps. Wir alle verbinden mit Monstern zunächst eines: Angst. Die Angst ist eine der wichtigsten menschlichen Emotionen. Sie ist das fein kalibrierte Frühwarnsystem unseres Körpers. Sie bewahrte unsere Vorfahren davor, von wilden Tieren gefressen zu werden und behielt ihre lebensrettende Schutzfunktion über alle Evolutionsstufen bei. Bei unserer Faszination für Monster paart sich Angst mit Lust. Beide Emotionen sind gleichermaßen überlebensnotwendig. Ohne Lust gibt es keine Fortpflanzung. Und genau dieser emotionale Tanz von Angst und Lust verleiht den Monstern ihre ganze schaurige Wirkung. Wir spüren die Furcht und sind wie besessen von der Vorstellung, sie zu überwinden. Wir wollen uns dem Monster stellen und es heldenhaft besiegen. Wir wollen uns der Angst aussetzen und lustvoll triumphieren. Die Überwindung der Angst ist die Katharsis, die reinigende Auflösung aller Emotionen wie in der antiken Tragödie. Dazu kommt, dass viele Monster ambivalente Bedrohungen darstellen. Die Psychologen Frances McAndrew und Sarah Könke fanden heraus, dass unsere Furcht am größten ist, wenn wir unsicher sind, ob tatsächlich eine Gefahr besteht. Viele Monsterfiguren spielen mit dieser Ungewissheit. Aus diesem Grund sind Horrorfilme wie Stephen King's S besonders gruselig. Spürst du das? Wir geraten erneut in den unwiderstehlichen Sog der Faszination. Wenn wir ihm schon nicht entkommen, können wir uns auch einfach mitreißen lassen und die Zeit für eine kleine Monsterkunde nutzen. Blink Nummer 4. Im antiken Griechenland dienten Monster dazu, das eigene Wertesystem gegen Fremde abzugrenzen. Das Griechenland der Antike gilt bekanntlich als die Wiege der westlichen Kultur. Von hier aus trugen die Griechen das Licht der Zivilisation in den finsteren Rest der Welt hinaus. Dabei galt es, ihre Werte gegen die Gefahren zu verteidigen, die sie dort vermuteten. Und genau hier kommen die Monster ins Spiel. Ab dem 8. Jahrhundert vor Christi stachen die ersten griechischen Händler und Entdecker in See, um den Mittelmeerraum zu erkunden. Zur selben Zeit entstanden auch die ersten berühmten Epen der großen antiken Dichter wie Homer. Das wohl bekannteste ist die Odyssee, die davon berichtet, wie sich die griechischen Helden in der Fremde gegen fürchterliche Monster behaupten mussten. Diese Kreaturen lebten interessanterweise immer am äußeren Rand der Welt, die den Griechen zu jener Zeit bekannt war. Diese antiken Monster standen also für das Fremde und vermeintlich Nichtmenschliche, gegen das es das griechische Wertesystem zu schützen galt. So musste sich Odysseus unter anderem gegen gigantische Zyklopen wehren, die ihn und seine Gefährten verschlingen wollten. Dem Archäologen und Historiker Lorenz Winkler-Horacek zufolge hatten die Monster der Antike die drei folgenden Eigenschaften gemein. Sie überschritten erstens Grenzen. Zweitens waren sie mit der ungestümen Kraft der Natur verbunden. Und drittens verstießen sie gegen die geltenden Sitten und Normen der antiken Gesellschaft. Damit standen die Monster sinnbildlich für sämtliche Kräfte, von denen sich die Griechen bedroht sahen. Der Kampf zwischen Helden und Monstern zieht sich wie ein roter Faden durch die griechische Mythologie. Die beiden Kontrahenten verkörpern zwei gegenüberliegende Pole. Der Held repräsentiert das Recht und die Ordnung des Wertesystems. Herakles zum Beispiel steht selbstlos für die Gemeinschaft ein und kämpft gegen alles, was sie gefährdet. Das Monster symbolisiert das Chaos und dessen zerstörerische Wirkung auf die Gesellschaft. Die Sphinx von Theben etwa verschlingt jeden Helden, der ihre Rätsel nicht zu lösen vermag. So konnten die Menschen der Antike ihre Weltsicht von innen heraus festigen. Die eigenen Werte wurden von den menschlichen Heldenfiguren verteidigt. Alles, was nicht ins Bild passte, wurde ins gefährliche Reich der Monster verbannt. Später, im Mittelalter, wurde dem Monstermythos dann noch eine weitere Bedeutungsebene zugeschrieben. Blink Nummer 5. Im Mittelalter wurden die Monster mit moralischer Bedeutung aufgeladen. Das Mittelalter war eine wahre Blütezeit für Monster. Die Geschichten von Ungeheuern und Fabelwesen waren auch in der einfachen Bevölkerung bekannt, weil sie spannend und unterhaltsam waren. Jetzt wurden sie aber noch um eine weitere, überaus mächtige Dimension erweitert. Die Moral. Zunächst einmal wurden die Ungeheuer regelrecht katalogisiert und mit menschlichen Eigenschaften verknüpft. In den sogenannten Bestiarien fanden sich allegorische Geschichten über Tiere und Fabelwesen wie Basilisken, Einhörner und Drachen. Aus dieser Zeit stammen viele Zuschreibungen, die wir noch heute kennen. Dazu gehören zum Beispiel die dumme Gans, der schlaue Fuchs oder die diebische Elster. Die Monster in den Geschichten waren oft Beispiele für unmoralisches Verhalten, mit dem sich die Menschen ihrer eigenen Identität versicherten. Tiere standen für niedere Wesenszüge und Taten, die Normen gegen Verstöße abgrenzten. Die mächtige mittelalterliche Kirche erweiterte diese Funktion zur moralischen Daumenschraube. Priester und Mönche setzten die Fabeln und Allegorien bewusst ein, um ihre religiösen Moralvorstellungen zu verbreiten. Auch hier kehrte das Motiv des Kampfes zwischen Gut und Böse wieder. Die Rolle des moralisch integren Helden wurde dann meist von einem Heiligen übernommen. Die Monster waren hingegen Helfer des Teufels, gegen deren Frevel er sich zu wehren hatte. Eine der berühmtesten Geschichten dieser Art ist die Sage vom heiligen Georg, dem Drachentöter. Darin rettet Georg zunächst die Jungfrau, die dem Monster geopfert werden sollte. Dann bringt er den König und das Volk dazu, sich taufen zu lassen. Und er schlägt schließlich den Drachen. Die Geschichte verknüpft die Überwindung des Bösen mit den Heilsversprechen der christlichen Lehre. Außerdem instrumentalisierte die Kirche die Ungeheuer, um eines ihrer wichtigsten Narrative zu nähren: die Vorstellung von der Apokalypse und dem jüngsten Gericht. Die Monster sollten die Prophezeiung vom Weltuntergang furchteinflößend genug machen, um die Menschen zum erlösenden Glauben zu bringen. Damit wurde die mythische Bedrohung zum Druckmittel, um die Gläubigen auf dem rechten Weg zu halten. Blink Nummer 6. In der Neuzeit wurden die Monster zunehmend mit wissenschaftlicher Neugier betrachtet. Die Neuzeit begann mit lauter Paukenschlägen. Die Erfindung des Buchdrucks, die Reformation und die Entdeckung Amerikas veränderten die Welt für immer. Die gewaltigen gesellschaftlichen, politischen und technischen Umwälzungen wurden von einer schier unbändigen Neugier getrieben. Dieser Wissensdurst übertrug sich auch auf die Betrachtung von Monstern. Die Eroberungsfahrten der Kolonialisten spülten völlig neue Geschichten ans europäische Festland. Die vermeintlichen Augenzeugenberichte von Seeungeheuern wurden zum beliebten Motiv in der europäischen Kunst. Dabei machte die Angst einer geradezu wissenschaftlichen Neugier Platz. An den Königs- und Fürstenhöfen begann die Zeit der Kuriositätenkabinette und Wunderkammern, in denen exotische Raritäten ausgestellt wurden. Darin fanden sich auch medizinische Präparate von anatomischen Missbildungen und andere Wunder der Natur, die in speziellen Sammlungen mit eigenen Augen bestaunt werden konnten. Die Neugier auf das Seltsame und Abnormale war jetzt also größer als die Furcht. Mehr noch, der Fortschrittsgedanke führte zu dem euphorischen Glauben, das Andersartige zähmen und zivilisieren zu können. Ein Beispiel dafür ist die Geschichte von Pedro González, der im 16. Jahrhundert mit Hypertrichose zur Welt kam. Sein exzessiver geschlechtsspezifischer Haarwuchs bedeckte fast seinen gesamten Körper. Als er 1547 am französischen Königshof auftauchte, wurde er als Wilder bezeichnet. Anstatt ihn zu stigmatisieren oder zu verstoßen, wurde er jedoch erzogen. Man integrierte ihn in die höfische Gesellschaft und bedachte ihn mit Amtswürde und Ehefrau. Seine Geschichte könnte sogar die Grundlage für das französische Märchen von der Schönen und dem Biest und die Schauergeschichten über Werwölfe gewesen sein. Es gab jedoch auch Gegenläufer zu diesem neuen wissenschaftlichen Denken. Die Hexen hatten zum Beispiel weniger Glück. In diesen Fällen wurden reale Menschen zu Monstern und Sündenböcken erklärt. Der religiöse Sittenfanatismus führte zu einer regelrechten Entmenschlichung der betroffenen Frauen. Die Hexenverfolger projizierten ihre Ängste nicht mehr nur auf fiktive Wesen außerhalb der Gesellschaft, sondern auf ihre Mitmenschen und Nachbarinnen. Sie warfen ihnen vor, okkultistische Messen abzuhalten, Satan zu huldigen und verdorbene Orgien zu feiern. Die Hexenverfolgung begann im späten 16. Jahrhundert und dauerte fast 60 Jahre an. Schätzungen zufolge kostete sie über 40.000 Menschen das Leben. Blink Nummer 7. Die Monster der Moderne sind die Menschen selbst. Das Zeitalter, in dem wir leben, wird oft als Anthropozän bezeichnet. Damit ist gemeint, dass wir Menschen längst zu einem der einflussreichsten Umweltfaktoren geworden sind. Und je weiter wir in die letzten, noch unbekannten Winkel der Erde vorstoßen, desto weniger Platz bleibt für die Monster. Das frühe 17. Jahrhundert war eine Zeit großer wissenschaftlicher Entdeckungen. Je mehr Geheimnisse der Natur die Forscher entschlüsselten, desto stärker konnten wir Menschen die Welt nach unserer Vorstellung formen. Der Chemiker Justus Liebig fand zum Beispiel heraus, dass sich die Ernteerträge der Äcker massiv steigern ließen, wenn man den Boden düngte, also mit Nährstoffen wie Phosphat oder Nitrat anreicherte. Der Fortschritt gab dem Menschen das Gefühl, die Natur kontrollieren zu können. Die Ernte war nicht länger vom Gutdünken der Fruchtbarkeitsgöttinnen Ceres oder Demeter abhängig. Und je stärker die Geheimnisse der Welt durch die Wissenschaft entmystifiziert wurden, desto weniger dunkle Nischen gab es für Monster. Mitunter wurden sogar die Leichname vermeintlicher Vampire ausgegraben und als schlichte menschliche Überreste entzaubert. So verlagerte sich der Fokus auf einen anderen Prototypen von Monster, den Menschen selbst. Es begann der Aufstieg der von Menschenhand erschaffenen Monster, wie Frankensteins Kreatur oder dem Golem. Sie mahnten die Menschen, sich nicht als Schöpfer über die Gesetze der Natur zu erheben. Im frühen 19. Jahrhundert verlagerte sich das Interesse am Monströsen dann auf die Abgründe im Inneren des Menschen selbst. Beispiele hierfür sind etwa die Faszination mit Figuren wie Jack the Ripper oder Dorian Gray. Und auch heutzutage sind True-Crime-Stories wie die des Serienmörders Ted Bundy echte Publikumsmagneten. Wenn die fiktiven Monster heute wieder in Erscheinung treten, dann weil wir Menschen uns allmählich um die Folgen unserer Überheblichkeit sorgen. Die Naturkatastrophen des 21. Jahrhunderts führen uns die Konsequenzen des menschengemachten Klimawandels vor Augen. Und die neuen Ängste rufen alte Monster auf den Plan. Allein unser alter bekannter Godzilla schaffte es 2014 und 2018 gleich zweimal erneut auf die Leinwand. Fest steht, dass Monster bis heute eine ambivalente Faszination auf uns ausüben. Das Geheimnis ihrer Existenz lässt sich kaum vollständig entschlüsseln. Wir fürchten oder gruseln uns vor ihnen, aber wir brauchen sie auch, um uns vor den Gefahren des Lebens zu warnen. Das waren unsere Blinks zu »Menschen brauchen Monster«. Alles über gruselige Gestalten und das Dunkle in uns, von Hubert Filser. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass Monster und Ungeheuer seit Jahrtausenden Teil der menschlichen Kultur sind. Ihre Bedeutung ist stets ambivalent und wandelbar, weil sie die Ängste derjenigen Epoche symbolisieren, der sie entstammen. Wir Menschen fürchten uns vor ihnen, und doch brauchen wir sie, um uns vor den Gefahren zu warnen, die in uns und um uns herum lauern. Was du konkret umsetzen kannst, ist, dass du dich den Monstern unserer Zeit stellst. Die technologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen haben ganz eigene Monster heraufbeschworen. Bösartige KI-Roboter und Aliens sind nur zwei Beispiele von vielen. Anstatt sie zu meiden, sollten wir sie uns ganz genau anschauen. Ihr Auftritt in der Popkultur ist meist ein früher Indikator dafür, dass irgendetwas nicht stimmt.